Wir sind in Matthäus 11 heute Morgen. Herodes Antipas, der Herrscher über Galiläa und Perea, hat Johannes den Täufer ins Gefängnis werfen lassen, weil dieser ihn zurechtgewiesen hat, als Herodes die Frau seines Bruders Philippus als seine Frau genommen hat. Johannes der Täufer, der 6 Monate lang das Volk zur Buße aufgerufen hat, gesagt, bereitet den Weg des Herrn, der den Weg bereitet hat für Jesus, den Messias, der Jesus bezeugt hat als den Messias. Johannes, der gesagt hat, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Großartiger Diener des Herrn, ein feuriger Prophet, im Ledergürtel und den Heuschrecken, die ihm aus dem Mund raushängen, war ein toller Mann, der Johannes. Aber jetzt sitzt er allein in dieser dunklen Zelle. Und als Tag für Tag vergeht und Woche für Woche vergeht, wird er entmutigt und enttäuscht und es machen sich Zweifel breit. Und ich glaube, dass seine Zweifel vor allem wegen seiner eigenen Situation da waren. Er hat gesehen, wie der Geist auf Jesus herabgefahren ist. Und er wusste, wer Jesus ist, dass er der Messias ist, dass er der Sohn Gottes ist. Der Vater hat Jesus bezeugt. Und er war sich so sicher, er war so zuversichtlich. Aber jetzt sitzt er im Gefängnis und er hört von diesen großartigen Worten, die Jesus gesprochen hat. Und diesen großartigen Werken, die Jesus getan hat und die ihn als Messias bezeugen. Aber gleichzeitig ist er selbst, der Johannes, im Gefängnis. Und er versteht seine Umstände nicht. Ich glaube, er hat viel von dem nicht verstanden, was Jesus getan hat. Sollte der Messias nicht kommen und die Römer rauswerfen, samt seinem Mitläufer, dem Herodes, der ihn ins Gefängnis gesetzt hat? Warum spricht Jesus jetzt von einem geistlichen Reich? Er redet so viel von Gnade und von Vergebung. Jesus, der Freund der Sünder. Ist der Messias nicht gekommen, um zu richten? Habe ich nicht in Matthäus 3 Gericht gepredigt? Und jetzt ist er so barmherzig. Und würde der Messias seinen Vorläufer im Gefängnis sitzen lassen? Haben nicht die Propheten prophezeit, dass der Messias die Gefangenen befreien wird? Was ist mit mir? Hat Gott mich vergessen? Habe ich ihm nicht so treu gedient? Und Johannes konnte Gottes Handeln nicht verstehen. Hat sich gefragt, habe ich mich geirrt? Diese Zweifel sind in seine Gedanken reingekrochen. Und ich denke, wir können uns identifizieren mit ihm. Wir wissen, dass Gott real ist. Wir wissen, dass Gott einen guten Plan hat, dass Gott uns liebt. Aber manchmal, wenn wir sein Wirken nicht verstehen können und unsere Umstände nicht verstehen können. Manchmal, wenn Gott unsere Erwartungen nicht erfüllt, dann beginnen diese Zweifel und diese Dinge, diese Gedanken in unserem Kopf. Diese Gedanken hat er mich vergessen. Lesen wir von Vers 2. Als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird. Diese Werke, die im Alten Testament verheißen waren, die Jesus als Messias bestätigen. Jesus sagt, erzähl Johannes, was ich tut. Erzähl Johannes, was passiert. Und dann sagt er, diese Worte, die Johannes sicherlich wehgetan haben und ihn getroffen haben im Vers 6. Er sagt, glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird oder wer nicht an mir Anstoß nehmen wird, wer sich nicht von mir abwenden wird. Versetzt euch in die Lage von Johannes. hat sich sicher gedacht, oh Mensch, ich wusste, dass er der Messias ist. Wie konnte ich nur zweifeln? Gott hat mich einst so vollmächtig gebraucht und ich habe Zeugnis abgelegt für Jesus und jetzt muss er mich zurechtweisen. Oh Mann, ich bin der Letzte. Jesus ruft ihn auf, ihm zu vertrauen, auch wenn er nicht versteht. Das tut Jesus auch in unserem Leben. Er ruft uns auf, ihm einfach zu vertrauen. Gottes Wege sind manchmal höher als unsere Wege und seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Du wirst Gott nicht immer verstehen, sonst wäre nicht Gott. Aber halte fest, vertraue auf ihn. Gott hat alles im Griff. Vers 7, als die aber hingingen, als die Jünger des Johannes nicht mehr hören konnten, fing Jesus an, zu den Volksmengen zu reden über Johannes. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr vom Wind hin und her bewegt? Johannes war ein kompromissloser Prediger der Wahrheit. Er war nicht irgendwie so ein Wankelmütiger, so ein Schattenparker. Ein gestandener Mann. Oder was seid ihr hinausgegangen, Vers 8, zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern bekleidet? Siehe, die weiche Kleider tragen sind in den Häusern der Könige. Johannes war im Gefängnis, weil er den König zurechtgewiesen hatte. Er hat nicht Kompromisse eingegangen, um ein bequemeres, angenehmeres Leben zu haben. Vers 9, oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, und mehr als einen Propheten. Denn dieser ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Prophetie aus Maleachi, Kapitel 3. Wahrlich, ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist kein Größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Jetzt, wo die Jünger des Johannes weg sind, wo sie nie mehr hören können, das sind jetzt Worte, die Johannes nie erfahren wird. Jesus hat Johannes gesagt, du vertrau mir einfach. Aber jetzt, wo die Jünger weg sind, fängt Jesus an, Johannes in den höchsten Tönen zu loben. Johannes hat diese Worte nie gehört. Vielleicht wollte Jesus, dass er nicht versucht wird, stolz zu werden. Er wollte, dass er ihm einfach vertraut, auch wenn er es nicht versteht. So ähnlich wie der Hiob. Der Hiob konnte nie nachlesen, das, was wir lesen können. Hiob konnte nie nachlesen, warum die ganzen Dinge passiert sind in seinem Leben und wie alles ausgehen würde. Aber jetzt spricht Jesus zu den Volksmengen und er sagt, Johannes war der größte Mensch. Er war der größte Prophet, der je gelebt hat. Größer als Abraham und Mose und all die anderen Propheten. Johannes war der Vorläufer des Messias, der prophezeit war. Johannes war der größte Prophet. Johannes hat den Messias im Gegensatz zu allen anderen Propheten persönlich gekannt. Ich mag das. Wir haben auf der einen Seite den Johannes, der denkt, ich bin ein Versager, ich bin der Letzte, ich habe am Herrn gezweifelt. Und auf der anderen Seite haben wir die Worte Jesu und wir können das nachlesen, was Jesus wirklich über ihn denkt. Er sagt ja, er war der Größte. Ich glaube, Johannes wäre erstaunt gewesen, wenn er diese Worte gehört hätte. Das kann eine Ermutigung für uns sein. Unser Glaube ist nicht immer stark. Unsere Motive sind nicht immer rein und ungeteilt. Wir fühlen uns manchmal als Versager. Und wir haben versagt. Und nicht, dass Jesus hier sagt, Sünde ist okay. Oder es ist alles okay. Aber ich glaube, Jesus ist sehr viel gnädiger und viel barmherziger, als wir das denken. Es ist interessant, wenn wir uns diese Listen anschauen, wo von den Gläubigen im Alten Testament die Rede ist im Neuen Testament. Die Fehler von denen werden nie erwähnt, werden immer in einem so positiven Licht hingestellt. Es scheint fast so, als würde Gott das Gute aus ihrem Leben herausfiltern. Für mich ist es immer wieder erstaunlich, diese Liste der Glaubenszeugen zu lesen in Hebräer 11. Das waren alles Menschen, die viel weniger als vollkommen waren. Da haben wir Rahab, die Hure, die die Kundschafter versteckt hat und dann, als die Leute nach ihnen gefragt haben, hat sie sie glatt angelogen. Aber Gott sagt dort in Hebräer 11, er sagt, sie hat die Kundschafter in Frieden aufgenommen. Ich nehme sie in meine Liste der Glaubenshelden auf. Oder wir haben den Gideon, der sich vor Furcht verkrochen hat, der zum Herrn gesagt hat, sende einen anderen, der zwei Fliese auslegen musste, bevor er Gott endlich vertraut hat. Und dann haben wir den Barak, diesen mutigen Richter Israels, der zur Prophetin Deborah gesagt hat, er hat gesagt, Debbie, wenn du nicht mit mir gehst, dann gehe ich nicht. Und dann haben wir den Simson, Mann, der so versagt hat. Und Gott sagt, Simson, wir erwähnen die Sache nicht mit Delila, deine ganzen Kompromisse, deine ganze Dummheit. Für mich warst du ein Glaubenszeuge. Und das ist erstaunlich. Wir würden sagen, was, der Simson? Es ist lächerlich. Ein Mann, der einer der größten Versager in der Bibel war. Der alle Voraussetzungen hatte und alles so verspielt hat. Wenn ich Gott wäre und ihr würdet mir 10 Jahre lang dienen, mit vollem Herzen, und dann würdet ihr einen Fehler machen, ich würde sagen, oh, schau an, was für ein Versager. Wir sind so auf das Negative ausgerichtet. Du kannst 10 Jahre lang Gutes tun und baust einmal Mist und da ist gelaufen. Das ist das, was ich im Kopf hätte. Aber nicht so Gott. Gott bewahrt das Gute, er filtert das Gute, das Lobenswerte aus den Leben dieser Männer und Frauen heraus. Gott ist so gut. Es ermutigt mich. Ich weiß, ich habe große Fehler gemacht. Ich habe versagt. Ich war nicht immer treu. Und es ist so schwer, absolut reine Motive zu haben. Und wenn wir fallen, wenn wir Fehler machen, haben wir diese Tendenz, uns selbst zu verdammen. Zu sagen, ich bin ein Loser, ich bin ein elender Sünder. Ich werde eines Tages nackt vor Gott stehen. Wenn ich eines Tages vor Jesus stehe und ich Rechenschaft ablegen muss und meine Werke im Gericht erfunden werden, dann wird alles verbrennen. Wie es im 1. Korinther 3 steht, oder Paulus schreibt, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf dem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch wie durch Feuer. Wir werden alle eines Tages vor Jesus stehen und er wird unsere Werke beurteilen. Nicht um uns zu richten, da geht es nicht um Erlösung, sondern um Belohnungen. Wenn ich diese Verse lese von Feuer und die Werke, die werden verbrennen und ich denke mir, ich werde der Letzte sein im Himmel. Ich werde am Ende ohne Belohnungen dastehen, alle meine Werke werden verbrennen. Alles, was nicht total vollkommen war, was nicht mit völlig geteilten Motivationen getan wurde. Ich weiß, ich hätte so viel mehr beten können, als ich es getan habe. Ich weiß, ich soll so viel mehr beten. Ich weiß, ich hätte so vieles besser machen können. Wir denken über diese Dinge nach und wir haben diese Tendenz, diese Versuchung, wegen unserer Unvollkommenheit aufzugeben und zu sagen, es ist eh alles egal. Ich kriege es oft nicht so hin, wie ich es gern wollte. Es wird alles verbrennen, deswegen, was soll's? Aber wenn wir diese Glaubenshelden anschauen, aus dem Alten Testament, dann finden wir heraus, dass Gott unwahrscheinlich gnädig ist mit ihnen. Einfach mit denen, die an ihn glauben. Gott ist ein Goldgräber. Er gräbt dieses Gold und das Silber und die kostbaren Steine aus all dem Heu und dem Stroh und dem Holz heraus. Und wir kommen drauf, dass dieses Feuer kein Feuer ist, was uns verdammt, sondern ist ein Feuer, das das reinigt, was all das reinigt, verbrennt, was an unserem Fleisch da war. All dieses Zeug, was nicht richtig war. Und dass aber das Gold und das Silber und die kostbaren Steine bestehen bleiben. Und Gott wird diese Edelsteine finden in dem, was wir getan haben. Das wird übrig bleiben von unserem Leben. Das wird Bestand haben. Nur das Gute, wie bei diesem Zeugen aus dem Alten Testament. Das wird übrig bleiben in Gottes Augen. Und er wird uns dafür belohnen. Er wird das Gute rausfiltern. Er wird uns belohnen für jedes Glas Wasser, das wir jemandem gegeben haben. Für jedes ermutigende Wort. Für jedes Traktat, das wir weitergegeben haben. Und eines Tages, wenn er dann den Siegeskranz, die Krone auf unser Haupt setzt, dann werden wir sagen, nein, Herr, ich bin nicht würdig. Ich verdiene diese Krone nicht. Gott, du bist so gut, du bist so barmherzig, du bist so großzügig mit mir. Nein, Herr, du bist würdig. Und wir werden diese Kronen, diese Siegesgrenze niederwerfen vor dem Thron und wir werden sagen, du bist würdig. Unser Herr, um Gott die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen. Und wir werden erstaunt sein von der Liebe Gottes und von seiner Güte, von seiner Gnade. Leute, es ist nicht so schwer, sich Belohnungen zu verdienen, wie es uns manchmal scheint. Gott ist so viel gnädiger, als wir das sein würden, wenn wir an seiner Stelle wären. Gott ist so gut, er filtert das Gute aus unserem Leben heraus und am Ende wird nur das bestehen bleiben. Nur das Gute. Und an das Versagen wird er sich gar nicht mehr erinnern. Was heißt das jetzt für uns praktisch? Ist es egal, wenn wir Kompromisse eingehen? Heißt das, dass wir uns faul auf unser Hinterteil setzen sollen, weil Gott gnädiger sein wird, als wir uns das vorstellen können? Ich glaube, genau das Gegenteil sagt mir, lasst uns Schatzjäger sein. Es gibt Belohnungen da draußen. Lasst euch ermutigen von der Güte Gottes. Lasst uns nicht aufgeben. Lasst uns nicht verdammen oder lasst uns diese Lähmung abschütteln und alles für den Herrn geben. Nicht warten, bis wir perfekt sind und dann sagen, ja Gott, dann werde ich dir dienen, wenn ich vollkommen bin. Das wird nie passieren. Lass uns jetzt alles für Gott geben und er wird das Gute herausfiltern. Nicht Sorgen machen. Sondern Gott, ich gebe alles für dich. Es gibt Belohnungen da draußen und das soll uns motivieren. Lesen wir weiter im Vers 11. Wahrlich, ich sage euch, unter den von Frauen geborenen ist kein größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Der Kleinste aber im Reich der Himmel ist größer als er. Johannes war der Größte im Alten Bund. Er war der letzte Prophet. Er war der, der Jesus persönlich gekannt hat. Aber Jesus sagt, der Kleinste im Neuen Bund, du und ich, wir sind größer als Johannes. Johannes hat gelebt, bevor Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist und für unsere Schuld bezahlt hat und dann auferstanden ist. Er konnte diese Segnungen des neuen Bundes, diese Beziehung mit Gott nicht genießen, in der Art und Weise, wie wir das heute können. Wir sind nicht mehr unter Gesetz, wir sind unter Gnade heute. Und in Christus sind wir rein und heilig und vollkommen und angenommen von dem Vater und wir können diese Beziehung mit Gott genießen. Johannes war der Vorläufer des Königs, aber wir sind Königskinder. Johannes war der Freund des Bräutigams, wir sind die Braut Christi. Der Heilige Geist war auf Johannes und hat ihn zugerüstet zu seinem Prophetendienst. Aber wir sind auch erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und Gott hat Wohnung genommen in unserem Herzen und wir können heute eine Beziehung, eine intimere, engere Beziehung mit Gott genießen als irgendjemand im Alten Testament als Johannes der Täufer und Vater Abraham und Mose und König David. Wir sind so viel mehr gesegnet als die alle. Vers 12. Aber von den Tagen Johannes des Täufers an, jetzt habe ich den Vers verloren, aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan und Gewalttuende reißen es an sich. Es wird dieses gewaltsame Ringen um die Aufrichtung des Reiches geben. Es wird Widerstand gegen Jesus geben. Aber genauso brauchen wir als seine Jünger wilde Entschlossenheit und aktiven Glauben, um sein Reich zu ergreifen und zu bauen. Nicht Passivität. Vers 13, denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt, bis auf Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der kommen soll. In Lukas Kapitel 1, Vers 17 wird über Johannes dem Täufer prophezeit, wird gesagt, und er wird vor ihm, das heißt vor Jesus hergehen, in dem Geist und in der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Johannes ist gekommen in der Kraft und in dem Geist des Propheten Elia. Und Jesus sagt, wenn ihr es annehmen wollt. Wollt ihr es annehmen? Wollt ihr seinem Aufruf zur Buße folgen? Vers 15, wer Ohren hat, der höre. Wem aber soll ich dieses Geschlecht vergleichen? Es ist Kindern gleich, die auf dem Marktbett, auf den Märkten sitzen und ihren Gespielen zurufen und sagen, wir haben euch gepfiffen und ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder gesungen und ihr habt nicht gewehklagt. Und Johannes ist gekommen, der weder aß noch trank, und sie sagten, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der da isst und trinkt, und sie sagen, siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und die Weisheit ist gerechtfertigt worden aus ihren Werken. Wer Ohren hat, der höre, sagt Jesus. Nehmt es an, hört. Sie haben weder die Botschaft des Johannes angenommen, noch Jesus angenommen. Waren wie störrische Kinder, die sich auf den Boden werfen und ein Theater machen, weil sie nicht ihre eigenen Vorstellungen durchdrücken können. Ich war letzte Woche in der Fußgängerzone und da war so ein kleiner Junge und die Mutter hat ihm ihre Geldbörse weggenommen und der Kleine hat sich so ganz zornig auf den Boden geworfen, mitten auf der Fußgängerzone, und hat laut begonnen zu schreien und ein riesen Theater aufzuführen. So waren die Juden damals. Niemand konnte es ihnen recht machen. Johannes ist gekommen und hat gefastet. Sie haben gesagt, du hast einen Dämon. Jesus ist gekommen, hat gegessen und gefeiert mit den Sündern. Und sie haben ihn nicht angenommen, haben ihn abgelehnt. Niemand konnte es ihnen recht machen. Sie wollten ihr eigenes Ding drehen. Sie wollten nicht auf Gott hören. Und viele Menschen gehen heute so mit Gott um. Kannst stundenlang mit ihnen diskutieren, kannst alle Fragen beantworten, alle Argumente widerlegen, aber sie wollen Gott nicht nachfolgen. Sie wollen ihr eigener Gott sein. Vers 20, dann fing er an, die Städte zu schelten, in denen seine meisten Wunderwerke geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Die Städte, die hatten das Zeugnis von Johannes dem Täufer, sie hatten die Worte Jesu gehört, seine Werke gesehen, die seine Worte bestätigt haben, und sind trotzdem nicht umgekehrt. Haben nicht Buße getan, haben Jesus abgelehnt. Vers 21, wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida. Denn wenn zu Tyrus und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, Tyrus und Sidon wird es erträglicher gehen am Tag des Gerichts als euch. Tyrus und Sidon waren heidnische Städte. Chorazin war eine Stadt, die nahe bei Kapernaum war, dort wo Jesus seinen Hauptsitz in Galiläa hatte und wo er viele Wunderwerke getan hat. Bethsaida war die Heimatstadt von Petrus und Andreas und Philippus. Vers 23. Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, bis zum Hades wirst du hinabgestoßen werden, Denn wenn in Sodom die Wunderwerke geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag. Doch ich sage euch, dem Sodomer Land wird es erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als dir. Die hatten das Zeugnis, die haben Jesu Worte gehört, seine Werke gesehen, haben ihn trotzdem nicht angenommen. Und wenn Jesus wiederkommt, dann wird er richten. Wenn du Jesus als deinen Erretter ablehnst, dann bringst du Gericht über dich selbst. Es waren nicht die heidnischen Städte, die Jesus abgelehnt haben, nicht die Heiden, nicht die Sünder. Es waren die Juden, es waren die religiösen Menschen, die dies eigentlich besser wissen hätten sollen. Die das Zeugnis der Schriften des Alten Testaments hatten. Wir würden sagen, wie kann Gott barmherziger sein mit Sodom? Dieser Stadt, dieser unmoralischen und perversen Stadt, voll Götzendienern und Homosexuellen und Mördern. Wie kann Gott barmherziger sein im Gericht als mit diesen braven Juden, mit diesen guten Kirchgängern oder Namenschristen, würden wir heute sagen. Naja, Unzucht und Mord und Perversität und Götzendienst können vergeben werden, wenn wir diese Dinge zu Jesus bringen und sein Werk am Kreuz dafür in Anspruch nehmen. Aber Jesus hat gesagt, es gibt eine Sünde, die kann nicht vergeben werden, und das ist, wenn wir Jesu Werk ablehnen, ihn ablehnen, der Einzige, der unsere Schuld getragen hat. Und dann müssen wir die Konsequenz unserer eigenen Schuld tragen. Alle andere Sünde kann vergeben werden. Johannes schreibt uns, das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Jetzt wendet sich Jesus von den Rebellischen ab und wendet sich seinen Getreuen zu. Und als er sie sieht, fängt er an, Gott den Vater zu preisen. Vers 25. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach: Ich preise dich, Vater des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen geoffenbart. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Theologen, die Religiösen, die Intellektuellen, die sich selbst für weise gehalten haben, und die haben in ihren Stolz und in ihrer Arroganz, in ihrer Selbstgerechtigkeit nicht reagiert auf Jesus. Und Leute, die Hölle wird voll sein von religiösen Menschen. Religiöse Menschen sind oft stolze Menschen. Dieses Denken, ich habe mir den Himmel verdient, weil ich gut bin. Ich habe noch niemanden umgebracht. Und weil ich ein moralisches Leben lebe. Oder weil ich sozial aktiv bin, ein guter Humanist bin. Äußerliche Religiosität steht oft im Weg. Diese Vorstellungen, ich werde gerettet, weil ich getauft bin oder weil ich konfirmiert bin oder weil ich jeden Sonntag in die Kirche gehe oder irgendwelche religiösen Handlungen durchmache. Menschen vertrauen auf falsche Dinge. All diese Dinge haben einen Sinn und eine Bedeutung, wenn wir Jesus im Herzen haben, aber getrennt von ihm, ohne Glauben, sind sie bedeutungslos. Ohne Glauben und ohne Bekehrung an Jesus. Nur weil du in die Kirche gehst, du bist nicht mehr gerettet als, weiß nicht, der Junkie auf der Straße oder die Hure, die auf der Straße steht. Nur weil du religiös bist. Und vielleicht kommst du schon einige Zeit in unsere Gemeinde hier und hast das Evangelium gehört mehrmals und nicht reagiert. Ich möchte es wieder klar sagen. Gottesdienstbesuch in dieser Gemeinde wird dich nicht erretten. Anbetungslieder singen bringt dich nicht in den Himmel. Sogar ein Dienst in der Gemeinde bringt dich nicht in Beziehung mit Gott. Der Einzige, der das tut, ist Jesus. Er ist gestorben für deine Schuld. Du musst ihn einladen als seinen persönlichen Retter und Heiland in dein Leben und auf sein Werk am Kreuz für dich allein vertrauen. Diese Pharisäer hier, die Liberalen, die äußerlich Religiösen, die Theologen, die Selbstgerechten, die haben ihr Herz vor Jesus verschlossen. Aber die Unmündigen, die Fischer und die Zöllner und die Sünder, die von diesen Religiösen abgelehnt und verachtet worden sind, die, die gewusst haben, dass sie arm sind im Geist, die demütig waren, die sich ihrer eigenen Schuld und Sündhaftigkeit bewusst waren, die wissen, dass sie Gott nichts anbieten können, was sie annehmbar machen würde vor ihm. Die nehmen Jesu Einladung an und die laufen zu Jesus und die verstehen und sie vertrauen ihm und sie werden gerettet. Und Jesus preist den Vater darüber. Vers 27. Alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und wem der Sohn ihn offenbaren will. Es gibt nur einen Weg zum Vater, einen Weg, wie wir den Vater kennen können. Und es ist durch Jesus Christus, seinen Sohn. Er hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Diese Religiösen, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die haben den Menschen Lasten aufgelegt. Diese vielen kleinen menschlichen Gebote und Regeln. Wie gesagt, die Dinge, das ist das Zeug, was du halten musst, wenn du Gott gefallen willst. Und auf die Art und Weise kannst du dich zu Gott hinarbeiten, wenn du brav unsere Regeln einhältst. Und die Menschen waren müde und sie waren mühselig und beladen. Und du kannst es sehen in gesetzlichen Menschen, die rein äußerlich religiös sind, denen es so viel um diese äußerliche Gerechtigkeit geht. Ja, sie tun alle diese kleinen Dinge, diese kleinen dummen Regeln, aber sie sind nicht glücklich, es macht sie nicht frei. Ich kann es von mir selbst bezeugen, ich bin von klein auf jeden Sonntag in die Kirche gegangen, aber mein Leben war leer. Ich bin zufrieden, habe gedacht, ich bin ein Christ, weil ich diese äußeren Dinge da durchmache. Weil ich bei der Firmung war und weil ich in die Schulmesse gehe, als einziger von meiner Schulklasse. Ich dachte, hey, ich bin ein cooler Christ. Ich hatte alles in meinem Leben, was die Welt so anbieten kann, aber wisst ihr was, ich war trotzdem leer. Es hat mich nicht zufriedengestellt, hat mich nicht frei gemacht. Religiosität. Manchmal können wir uns selbst unter Druck legen, unter Druck setzen, soll ich sagen. Oder uns selbst so einen Schuldtrip auferlegen. Wenn ich nicht in jede Bibelstunde komme, dann fühle ich mich schuldig. Und wenn ich nicht jeden Tag mindestens eine Stunde stille Zeit mache, dann fühle ich mich schuldig. Und wir können selbst unsere Gesetzlichkeit aufbauen. Das macht uns unfrei, macht uns mühselig und beladen, statt dass wir einfach die Beziehung mit Gott genießen. Es ist ein Vorrecht, Zeit mit ihm zu verbringen, nicht irgendein Gesetz, was wir mit der Uhr in der Hand einhalten müssen, und sonst fühlen wir uns schuldig. Wir sehen das aber auch in Menschen, die mit dem Strom der Welt mitschwimmen, die reich sein wollen und das ganze Zeug anhäufen, was die Leute sagen, die cool sein wollen und schön sein wollen und Mitläufer sind in ihrer Clique und dieses ganze Zeug anhäufen. Auch diese Menschen sind müde und ausgebrannt und beladen. Von all diesem äußeren Gruppendruck, der da ist und von ihrer eigenen Schuld, ihrer eigenen Sünde niedergedrückt. Was ist die Antwort? Leute, die Antwort ist nicht, ich brauche einen Urlaub. Die Antwort ist nicht, eine andere Gemeinde oder öfter in die Gemeinde zu kommen. Die Antwort ist auch nicht ein anderer Job oder andere Freunde. Auch nicht der Psychiater oder ein Selbstannahmekurs, wo wir uns einreden, ich bin okay und Sünde gibt's nicht wirklich und eigentlich sind alle anderen schuld, dass ich nicht zufrieden bin. Meine Eltern, die haben mich zu heiß gebadet, als ich ein Kind war. Das ist nicht die Antwort. Die Antwort ist eine Person, ist Jesus und ein einfaches Leben in Beziehung mit ihm. Frieden kommt aus unserer Einstellung ihm gegenüber. Vers 28, Jesus sagt, kommt her zu mir, all ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Was müssen wir tun, wenn wir beladen, wenn wir niedergedrückt, wenn wir ausgebrannt sind? Das Erste, was Jesus sagt, er sagt, kommt zu mir, kommt her zu mir. Zwei Teile hier, er sagt, kommt her. Oft ist es das Letzte, was wir tun. Wir laufen zu Jesus, wenn wir gerade noch am Zahnfleisch dahin kriechen. Dann kommen wir zu ihm, wenn wir alles andere probiert haben. Jesus sagt, kommt her. Zweite Teil ist, kommt her zu mir. Antwort ist nicht irgendwelche anderen Menschen oder Philosophien oder Dinge, mit denen wir unser Leben füllen. Er sagt, kommt her zu mir. Und als Zweites sehen wir eine Entscheidung. Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch. Diese Entscheidung, Jesu Joch anzunehmen. Jesus gebraucht hier ein Bild, was ihm und auch den Leuten damals sehr vertraut war. Jesus war Zimmermann, hat viele Joche angefertigt, gemeinsam mit seinem Vater, kann ich mir vorstellen, in ihrer Werkstatt. Was war ein Joch? Ein Joch war dieses Geschirr, was man einem Ochsen angelegt hat, um einen Pflug zum Beispiel zu ziehen. Normalerweise hat man zwei Ochsen zusammengespannt und dieses Joch war eine Spezialanfertigung, wurde für jeden Ochsen extra angepasst und angefertigt. Und was sie getan haben, sie haben immer einen erfahrenen Ochsen zusammengespannt mit einem unerfahrenen Ochsen. Und wenn man so einen unerfahrenen Ochsen trainiert hat, dann wurde das Joch so angelegt, dass der unerfahrene Joch eigentlich gar keine Last ziehen musste. Die ganze Last hat der Erfahrene gezogen. Der Unerfahrene musste einfach lernen, neben dem Erfahrenen herzugehen, einfach mitzugehen. Ratet mal, welcher Ochse ihr seid in diesem Bild. Wer hat mehr Lebenserfahrung? Du oder Jesus? Nimm einfach die Führung Jesu in deinem Leben an. Und das ist, was wir meinen, wenn wir davon reden, dass wir Jesus als unseren Herrn annehmen. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr länger unsere Pläne durchdrücken wollen und unsere Pläne verwirklichen wollen. Nicht mehr meinen eigenen Willen durchsetzen, mein eigenes Ding drehen. Wir sind ja dazu geschaffen, Gott zu sein. Und das ist sehr belastend, sehr anstrengend, wenn wir Gott spielen wollen. So sind wir einfach nicht geschaffen. Auch nicht, dass wir den Vorstellungen anderer Menschen entsprechen. Das, was sie glauben, was wir tun sollen. Auch das kann belastend sein. Es geht darum, dass wir einfach lernen, dieser Ochse zu sein, der einfach lernt, neben Jesus mitzulaufen. Sein Joch aufzunehmen. Seite an Seite mit Jesus durchs Leben zu gehen. Uns von ihm leiden zu lassen. Ihn Gott sein zu lassen in unserem Leben, dass er uns leiten darf und bestimmen darf, wo es hingeht und dass wir uns ihm unterordnen. Davon ist hier die Rede, wenn es heißt, dass wir sein Joch aufnehmen. Und Jesus sagt hier, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus liebt uns, sein Joch ist sanft, seine Last ist leicht. Johannes schreibt uns im 1. Johannes Brief im Kapitel 5, er sagt, seine Gebote sind nicht schwer. Das, was Gott uns sagt, ist nicht schwer, das ist ein Segen. Das ist die beste Art zu leben, nach seinem Wort, seiner Führung zu folgen. Gott liebt uns und er meint es gut mit uns. Er will das Beste und deswegen sagt er uns diese Dinge in der Bibel. Nicht um uns zu belasten oder uns den Spaß zu verderben oder irgendwas, sondern um uns zu segnen, um uns zu beschützen, weil er weiß, dass es gut für uns ist. Ist das Joch, was uns passt, was uns angemessen ist. Sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist die Kehrseite der Medaille, der Münze, zu dem, was Jesus in Lukas 9 im Vers 23 gesagt hat, wo er gesagt hat, wenn jemand mir nachfolgen will, dann verleugne er sich selbst und nehme sein Joch auf täglich und folge mir nach. Dein Lukas spricht er von dem Negativen, dass wir uns verleugnen müssen, loslassen müssen. Hier spricht er vom Positiven. Er sagt, mein Joch ist leicht. Mein Joch ist sanft, Entschuldigung, und meine Last ist leicht. Wenn wir unser Ding ablegen und uns entscheiden, ja, Jesus, ich folge einfach dir nach. Tu einfach das, was du mir sagst in deinem Wort oder was du mir auf mein Herz legst. Kommen wir drauf, sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Als du Jesus in dein Leben eingeladen hast, als seine Erlöser, hast du auch diesen Teil mitgemacht. Hast du Jesus auch zu deinem Herrn gemacht. Hast du auch sein Joch aufgenommen. Deswegen reden wir davon, Jesus als unseren Herrn und Erlöser anzunehmen. Oder hast du vielleicht später dein eigenes Joch wieder zurückgenommen? Hast du gesagt, ich will wieder mein eigenes Ding drehen? Hast du begonnen, gegen Gottes Führung anzukämpfen? Nimm sein Joch auf. Sein Joch ist sanft, seine Last ist leicht. Es passt gut auf dich, es ist nützlich, es ist gut. Es ist ein Segen. Es ist genau auf uns angepasst. Sein Joch, das, was Gott uns sagt in seinem Wort, das ist genau das, was wir brauchen. Jesus sagt, nimm mein Joch auf, lass mich dein Leben leiten. Als Drittes sehen wir hier eine Einstellung, die wir lernen sollen von Jesus. Er sagt, lern von mir, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das heißt sanftmütig. Sanftmütig ist das Gegenteil von rachsüchtig sein oder unversöhnlich sein. Diese Einstellung, ich will nicht vergeben, ich will nicht loslassen, ich werde es ihm heimzahlen, der mich verletzt hat. Ich werde nicht loslassen, der soll spüren, wie tief er mich verletzt hat, soll auch ein bisschen leiden. Wir haben so diese Vorstellung, ja, ja, aber wenn ich loslasse, dann wird er davonkommen und das ist ungerecht. Nee, niemand wird davonkommen. Gott hat es unter Kontrolle. Er ist gerecht und hey, er wird sich um die andere Person kümmern, die zu überführen und in ihrem Leben zu wirken. Und er wird sich darum kümmern, dich zu heilen, wenn du vergibst und loslässt. Du musst die Sachen nicht in deine eigenen Hände nehmen. Unversöhnlichkeit ist so eine schwere Last, was viele Menschen mit sich rumtragen. Und dann die zweite Einstellung, die wir brauchen. Jesus sagt, ich bin demütig. Demut ist das Gegenteil von Stolz, von Ungehorsam. In Micha, Kapitel 6, Vers 8, sagt der Herr, der Herr hat dir kundgetan, o Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben und Güte zu lieben und demütig zu wandeln mit deinem Gott? So einfach ist es. Was fordert er mehr? Als Recht zu üben und Güte zu lieben und einfach demütig zu leben mit einem Gott. Neben ihm herzugehen unter seinem Joch, das sanft ist und das eine leichte Last ist. Nimm dich nicht so wichtig. Dreh dich nicht um dich selbst. Das ist die Einstellung, die wir lernen müssen, dass wir sagen, Jesus, du bist der Chef, was immer du willst. Ich gehe einfach demütig mit dir mit, an deiner Seite. Demütig und sanftmütig durchs Leben gehen mit deinem Gott. Und Jesus sagt, das Resultat davon ist, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du es so einfach machst, dass wir nicht riesige theologische Gebäude aufbauen müssen und hunderte Bücher schreiben müssen mit kleinsten Details und Regeln, so wie die Pharisäer das getan haben, diese Dinge, die wir einhalten müssen, diese menschlichen, gesetzlichen Vorschriften. Ich danke dir, dass du so einfach machst für uns unter dem neuen Bund. Dass du sagst, geh einfach mit mir, neben mir, lass dich leiten von mir, führen von mir. Und es wird leicht sein für dich, es wird ein Segen sein. Ich danke dir, Herr, das Evangelium ist so befreiend, es ist so wunderbar einfach, dass sogar die Kinder das verstehen können. Jesus, ich danke dir, dass du uns frei machst von all diesem Druck, von diesem Gruppendruck, den wir so oft erfahren, von den Vorstellungen anderer Menschen an uns. Herr, von diesen eigenen Zwängen, denen wir uns oft selbst aussetzen, Stress, den wir uns selbst machen. Dass du einfach sagst, komm zu mir und lern von mir und geh mit mir. Jesus, hilf uns, das zu lernen. Wir sehnen uns danach, Gott. Ich bete für alle, die müde sind und mühselig sind und beladen sind heute Morgen. Ich bitte dich, dass sie zu dir kommen und sich einfach dir hingeben und sagen, Jesus, ich gebe auf. Ab heute gehe ich einfach neben dir her und lass mich von dir führen und leiten. Danke, Jesus, dass du uns segnen willst und Herr, dass deine Pläne so gut sind für unser Leben, dass du uns nicht belasten willst, sondern helfen willst. Du bist ein guter Gott. Danke, dass du sogar das Schlechte, das Versagen in unserem Leben umdrehen wirst zum Guten und dass es am Ende nicht mal mehr bestehen bleiben wird, dass du es wegnehmen wirst und Gott, du bist so gnädig und so gut. Ich bitte dich, dass wir Menschen sind, die angespornt werden von deiner Güte und die alles für dich geben, weil du alles für uns gegeben hast. Darum bitten wir in deinem Namen. Amen.